Hey, in dieser Episode geht es endlich mal um nachhaltiges Handwerk. Mehr noch, um klimaneutrales Handwerk. Es geht um das Millionengeschäft Batterieladeparks an deutschen Autobahnen. Und es geht um die Bundestagswahl 2021. Und mit all dem hat zu tun mein heutiger Gast, Ihr Bäcker Roland Schürer. Viel Spaß und Sinn in der
Fabrik für immer. Fabrik für immer.
Ah, schön. Frisch geimpft, frisch getestet, mit Inzidenzen unter 10 und die vierte, fünfte, sechste Delta-Variantenwelle vielleicht noch ein bisschen hin. Ich konnte endlich mal wieder ein analoges Podcast-Gespräch führen. Und mein Weg führte mich 30 Kilometer nördlich von Köln nach Hilden. Ganz in der Gegend vom Autobahnkreuz Hilden, wo wir gleich auch noch längere Zeit drüber reden werden, sitzt Ihr Bäcker Schüren. Die Bäckerei Schüren ist eine der ersten Handwerksbetriebe in Deutschland, die klimaneutral arbeiten. Wie sie das gemacht haben, da rede ich mit Roland Schüren drüber. Darüber hinaus über seine weitere unternehmerische Tätigkeiten. Er baut nämlich Elektroladeparks an Autobahnen. So hat er nämlich am A3 Autobahnkreuz in Hilden einen großen gebaut. Das wird irgendwann der größte in Deutschland werden. Und das Geschäft mit diesen Autoladeparks ist ein Millionengeschäft. Und Roland Schüren positioniert sich dort rechtzeitig mit seiner Bäckerei. Was ich gar nicht wusste übrigens, das steckt immer ein Bekannter, er ist eine der Koryphäen von Elektromobilität in Deutschland. So ziemlich jeder Tesla-Fahrer kennt ihn. Last but not least, Roland Schüren kandidiert für den Deutschen Bundestag, für die Grünen. Für die ist er erst seit ein paar Jahren tätig. Und was der ausschlaggebende Punkt war, dass er sich für die Grünen ausgerechnet entschieden hat als Unternehmer, wie er es zur Direktkandidatur des Kreises Mettmann I geschafft hat, auf welchem Listenplatz er steht und wie wahrscheinlich es auch ist, dass er im Herbst nach Berlin zieht, auch das begegnet uns in dieser doch ein bisschen längeren Podcast-Episode. Speichert sie euch, wenn ihr es nicht direkt hören könnt. Es lohnt sich. Viel Spaß und Sinn mit...
Ja, Roland Schüren, 54 Jahre alt, Hobbys, Radsport.
In Ihrer Bewerbungsrede zur Bundestagswahl, so habe ich recherchiert, steht am Schluss, machen, es wird funktionieren. Was hat denn zuletzt nicht funktioniert?
Das ist schon her. Das war 2013 hier hinterm Haus, als wir die Kälteanlagen, die wassergekühlten Kälteanlagen zum ersten Mal gebaut haben. Wollten wir es erst mit Förderbrunnen und Schluckbrunnen organisieren. Das hat nicht funktioniert. Also wir haben 8 Förderbrunnen, 4 Schluckbrunnen hier hinter der Backstube, die nicht in Betrieb sind, weil die Probebohrung vor dem Haus ergeben hat, dass alles wunderbar ist mit der Wasserqualität und hinterm Haus war es anders. Also da hat uns im Prinzip die Geologie einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Okay.
Das hat nicht geklappt, ja.
Das hat nicht geklappt. Und was hätten Sie gerne gemacht, was Sie noch nicht gemacht haben?
Ja, noch nicht gemacht habe ich, noch nicht geschafft habe ich es, an einer wirksamen Stelle die Geschicke dieses Landes mit gestalten zu können im Deutschen Bundestag.
Okay, das ist die Ansage jetzt für die Bundestagswahl. Sie sind Direktkandidat der Grünen im Kreis Mettmann I. Da kommen wir später nochmal zu. Vorab, warum ich eigentlich hier bin, Sie sind Inhaber eines der größten Bäckereibetriebe hier in Hilden zumindest, würde ich mal sagen. Was ich recherchiert habe, 19 Bäckereien, 250 Mitarbeitende, 12 Flüchtlinge.
Stimmt, ja.
Okay, alles klar. Wie kam es zu den Flüchtlingen? Also muss man das extra ausweisen? Sind die auch Teil von 250 Mitarbeitenden?
Ja, klar. Ne? Also das haben sie recherchiert. Da wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, das separat zu machen. Die sind einfach gekommen, wie andere Arbeitnehmer auch. Und es hat gepasst. Oder es sind zum großen Teil auch Auszubildende, nicht nur, aber auch. Und die werden nicht separat gezählt. Im Gegenteil.
Okay. Und was mich unter anderem auch hierher gebracht hat, ist natürlich auch die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich das deutsche Handwerk? Und das werden Sie mir natürlich jetzt bis in die Tiefe noch nicht beantworten können, aber wir gehen heute mal so ein bisschen rein in das Bäckereihandwerk zumindest und versuchen zu interpolieren, wo eigentlich das Handwerk im Bereich der Nachhaltigkeitsbemühungen, Klimaneutralität, Biodiversität und dergleichen im Grunde genommen gerade steht. Können Sie das in Prozent sagen?
Nein, natürlich nicht. Also wenn Sie vom Handwerk im Allgemeinen sprechen, das Bäckerhandwerk ist ja nur eine der Handwerksbranchen, zufällig die energieintensivste, auch eine sehr personalintensive mit einer riesen Wertschöpfungskette. Aber die ganzen Baunebengewerke gibt's ja auch, genauso wie Friseure, Goldschmiede und sowas. Mhm. Und da gibt's natürlich eklatante Unterschiede. Ne? Einige haben's einfach, die halt fast nur eine Dienstleistung erbringen, können die ganz einfach sehr nachhaltig organisieren. Wenn ich an Elektriker und an Klempner denke, die können ganz viel in Sachen Nachhaltigkeit machen und voranbringen, dadurch, dass die richtigen Techniken installiert werden und richtig miteinander verknüpft werden. Ja, und das Bäckerhandwerk hat das Problem, das energieintensivste zu sein. Und zum Backen braucht man viel Energie. Zwei Drittel einer Bäckerei, die Energie, die eine Bäckerei braucht, werden zum Backen benötigt. Mhm. Und das wird normalerweise mit Erdgas gemacht. Es gibt noch ein paar alte Ölbrenner. Es gibt auch einige wenige Elektroöfen. Aber das ist bei der Menge der Energie, die man braucht, braucht man elektrisch zum Backen ja deutlich mehr Primärenergie. Aber da kommen wir vielleicht hinterher nochmal drauf zurück. Ein Schlüssel liegt beim Bäckerhandwerk in der energetischen Nachhaltigkeit, tatsächlich beim Backprozess.
Und wenn Sie jetzt so über Ihre Innung gucken oder auch über den anderen Tellerrand der Innungen, lässt sich das also on the way to Klimaneutralität, wo sind wir da? 20%? So, also jetzt mal so roundabout, Pi mal Daumen im Handwerk, weiß nicht, so 10% also vielleicht oder vielleicht nur 2% erst.
Bäcker, also ich soll jetzt schätzen, wie viele der Bäcker in
sich
Deutschland
auf
den Weg gemacht haben. Ja. Da sind deutlich mehr. Wer klimaneutral ist, das sind vielleicht 10 oder 20 Betriebe von 10.000.
Wow, also 0,1% oder sowas dann.
Ja.
Sie gehören dazu?
Ich gehöre dazu.
Seit wann?
Also wenn Sie von 100%iger Klimaneutralität ausgehen, ich meine seit 2013 oder seit 2014. Wir sind ja zum allergrößten Teil, zu ungefähr 95-96% aus eigener Kraft klimaneutral, weil wir tatsächlich nur regenerative Energien entweder als Strom aus dem Netz kaufen, wenn nicht genug da ist, oder aber selbst produzieren oder weil unsere Backöfen mit Biomasse betrieben werden und nicht mit Erdgas. Davon sind wir seit 2010 weg. 2013 haben wir hier aufgestockt und umgebaut zum Plusenergiegebäude. Noch mehr in Photovoltaik investiert und noch mehr in Elektromobilität. Und wir haben immer neutral rechnen müssen, diesen kleinen Prozentsatz von 4-5%, das Erdgas, was noch unsere verbliebenen Erdgaslieferfahrzeuge brauchen. Alles andere ist komplett selbst hergestellt oder regenerativ zugekauft. Ja, und wenn die auch ersetzt sind, die alten Erdgassprinter durch Elektrofahrzeuge, dann sind wir zu 100% aus eigener Kraft klimaneutral. Und es ist aber sehr schwer. Man kann natürlich alles neutral rechnen. Aber wenn man den Backprozess in der Bäckerei neutral rechnen will, dann kostet es Geld. So ein bisschen was, das geht alles, ist halb so wild. Aber der ganze Backprozess, da kommt schon was bei zusammen. Mir geht's aber auch nicht um die Neutralrechnerei, sondern dass es faktisch so ist.
Zu den finanziellen Aufwänden kommen wir auch gleich nochmal. Würde mich wirklich interessieren, was zum Grunde genommen dahinter steckt, ob sich sowas beziffern lässt mit einzigen Zahlen. Aber vorab, diese Klimaneutralität ist ja auch eher so ein gewisses Modewort irgendwo geworden. Ich bin ja beileibe noch kein Spezialist, aber es ist mir relativ schnell klar geworden, dass wenn Unternehmungen sich als klimaneutral betiteln, sie irgendwas mit Scope 1 und 2 meinen und diesen weiten Bereich des Scope 3, also quasi die Lieferkette, eigentlich noch gar nicht in Betracht ziehen. Ist das bei Ihnen auch schon in Betracht gezogen?
Die Lieferkette nicht. Okay. Die Mitarbeitermobilität, die ist mit inklusive.
Ja.
Die Lieferkette nicht, nein.
Ja. Und wie sieht das in der Lieferkette aus? Wie ist so eine Lieferkette eines Bäckereihandwerks beschaffen?
Also der größte Teil, also das größte, schwerste und Produkt, was wir haben, ist Mehl und Getreide. Mhm. Das ist bei uns zwar nicht mit eingerechnet, aber natürlich als Biogetreide und Biomehl auch so klimaneutral wie möglich. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung anfertigen lassen von einer Studentin, die genau unseren Fall untersucht hat mit dem Biogetreide, was der Landwirt hier in Solingen anbaut. Das ist mit der üblichen Menge zur Mühle gefahren wird. Die nächste ist leider nicht so richtig in der Nähe, sondern in Warstein im Sauerland, die das partieweise so machen kann, damit wir auch genau das Mehl von dem Feld bekommen. Und die liefert dann das Austauschmehl gemahlen zurück. Getreide mahlen wir hier selber, also Vollkornmehl machen wir selber, da fallen weniger Wege an. Aber bei dieser Untersuchung, die verglichen hat, unsere Menge Biogetreide auf die Art und Weise zu uns zu bringen, verglichen mit konventionellem Getreide bei einer Großmühle gekauft, was mit dem Schiff in Duisburg oder in Gelsenkirchen angekommen ist, dann in der Großmühle vermahlen wurde und zu uns geliefert wurde. Da ist unser Weg deutlich besser, hat einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck. Und zwar, der Transport ist es auch, aber da sind es nur geringe Mengen, weil diese große konventionelle Schiffstransport, den muss man erstmal schlagen können, das ist ziemlich schwer. Aber der Mineraldünger, der bei der konventionellen Landwirtschaft benutzt wird, der macht jegliche Bio-Kleinmenge zum Gewinner gegenüber diesem. Und insoweit haben wir das berücksichtigt und untersucht, aber nicht von jede einzelne Zutat, die zu Teilen auch noch über Großhändler kommt und nicht direkt vom Bauern. Das würde uns in unserer Unternehmensgröße überfordern.
Ja, also Sie beziehen quasi Rohstoffe aus regionalen Anbauten hier?
Da, wo es geht, ja.
Ja, okay. Das, auch da hat sich der Markt ja geändert, ne? Bio ist, war ja, ich glaube, bis jetzt, in den letzten Studien zufolge, wenn ich das richtig gelesen habe, so um 20% der Nahrungsmittel sind Bio-Nahrungsmittel mit einem stark wachsenden Markt. Wie erfahren Sie das? Sie müssen ja auch erstmal Landwirte auch dazu bringen, wieder in Bio-Qualität anzubauen. Das ist ja auch nicht so einfach.
Ja, ich würde mich freuen, wenn das mehr machen würden. Wir haben den Vorteil, wir haben zwei langjährige Partner, mit denen wir uns permanent abstimmen. Und spannend ist immer, wenn die Ernte naht, dann wird schon mal geguckt, ja, was werden wir wo von Ertrag rausbekommen, was für eine Qualität wir das Getreide haben. Ja. Ist die Qualität gut, haben wir schon mal 3 Jahre hintereinander ausschließlich das Getreide von diesen Feldern verarbeiten können. Wenn das mal nicht der Fall ist, dann spielt der Klimawandel eine Rolle, das merken wir eindeutig. Dann muss anderes Biogetreide zugekauft werden und beigemischt werden.
Ja.
Es gibt auch schon mal Chargen, die dann nur noch zur Tierfutter taugen und nicht mehr zum Brotbacken.
Ja, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Bäuerin nördlich von Köln. Wir waren auf der Suche nach einem Drehort mit Industriehintergrund. Da bot sich dann ein kleiner, unbedeutender Chemiehersteller nördlich von Köln auf der anderen Rheinseite an, zwischen Köln und Düsseldorf. Und die Bäuerin sagte mir auch, dass sie auf jeden Fall jetzt schon wieder mit Trockenheit zu kämpfen haben und im Grunde genommen eigentlich Weizen als Rohstoff immer weniger wird hier in der Region zumindest, weil einfach Weizen relativ wasserintensiv ist und man das eigentlich schon gar nicht mehr gewährleisten kann. Es muss auf andere Getreidesorten umgestellt werden. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, absolut. Also die Sortenwahl ist ganz wichtig geworden im Ökolandbau. Ja. Mit Dinkel hat man es etwas einfacher, aber auch da ist die Sortenwahl wichtig.
Verändert das das Angebot?
Nein, es verändert eigentlich bisher nur den Preis.
Also das heißt, die Aufwände um Weizen in diesem Fall, was ja eigentlich noch Top-Getreide ist, auch im Verkauf, könnte ich mir vorstellen, ne? Weizengetreide, ist einfach deutlich höher und das schlägt sich dann auf den Verkaufspreis wieder.
Das ist immer so. Ja. Also der Preis bildet sich, wenn man jetzt nicht direkt mit den Landwirten kooperiert und wir das untereinander absprechen, bildet sich da irgendwo am Markt. Und da haben natürlich die Mühlen, hier in NRW ein großes Mühlenoligopol, haben da die Finger im Spiel. Und da werden auch schon mal Argumente benutzt, die einfach vorgeschoben sind, um den Preis nach oben anzupassen. Und wenn dann die Ernte gelaufen ist und es doch ganz gut und der erste zuckt und bietet wieder eine Partie günstiger an, dann geht's wieder runter. Also es,
okay. Ein Mühlenoligopol, ist das so vergleichbar mit der Digitalität? Das Oligopol der Social Media Anbieter, gibt es das in den Mühlen auch?
Ich meine, wir haben 3 Konzerne nur noch hier.
3 Konzerne, die den gesamten deutschen Markt beliefern.
Nee, ich rede jetzt hier von der Region. Ach, von der NRW. Von der Region. Mehr, ja. Das müssen wir untersuchen. Das so weit geht mein Wissen da nicht.
Ja, okay. Wie viel Prozent hat eigentlich der Klimawandel die Brötchen schon teurer gemacht?
Noch gar nicht.
Das heißt, Sie konnten das auffangen? Die steigenden
Also die Brötchen bei uns in der handwerklichen Herstellung ist der Einkaufspreis für Mehl und Getreide. Ja, ein geringerer Anteil. Ganz anders wird es, wenn es um Kürbiskerne geht, um Obst, um Gemüse. Das ist deutlich teurer im Bio-Bereich. Aber wenn man Brot oder Brötchen backt, dann sind wir ja im Prinzip nur 25-30% teurer als ein konventionelles Produkt. Und das hat damit zu tun, dass wir eben handwerklich herstellen und die Personalkosten für beide Produkte die gleiche sind. Also der Aufwand liegt in der Herstellung, die Bäcker, die wirken, die den Teig machen, die es in und aus dem Ofen schieben, die Verkäuferinnen, die es verkaufen, die sind der deutlich größere Kostenbestandteil als der Rohstoffeinkauf, wenn man nur an Brot oder Brötchen denkt, was aus Mehl und Getreide besteht.
Was Sie natürlich nicht nur im Angebot haben. Wie viele Produkte umfasst das Sortiment der Bäckerei?
So ungefähr Schüren. 180 müssen wir haben.
180. Wie viele Rohstoffe gehen da rein?
Boah. Da dürfen Sie mich nicht fragen. Ja, okay. Jede Menge. Also wir haben allerdings ein relativ kleines Lager, weil wir ja ausschließlich alles selber herstellen aus ganz einzelnen Rohstoffen, einfach man sagt Monokomponenten. Also hier gibt es keine Fertigmischung oder sowas. Das wird alles aus den selber gemacht, aus den Zutaten, die wir haben.
Ja, wäre das so im Zuge des kommenden Lieferkettengesetzes, wenn man das jetzt runterrechnet auf 250 mitarbeitende Betriebe und nicht bei 3000 festmacht, wäre das für Sie überhaupt nachhaltbar, woher das in der Lieferkette, dass alle Rohstoffe kommen gerade?
Also für die großen Anteile, die wir selber beziehen, sofort, das ist kein Problem. Mhm. Für die geringeren Anteile, die vom Großhändler kommen, da gehe ich davon aus, dass der Großhändler das dann leisten wird. Mhm. Also ich denke nicht, dass das ein Problem wäre.
Mhm. Okay. Gut, also haben wir das Thema Lieferkette so ein bisschen mal angerissen. Sie sagten, größter Einflussnehmer oder Einflussgeber auf die Treibhausgasemissionen in diesem Fall ist die Energieerzeugung der Öfen. Wie viel haben Sie da insgesamt von?
13 Öfen, ich glaube 142, 144 Quadratmeter Backfläche, das wird dem Fachmann was sagen. Ja. Und die sind komplett wie eine Zentralheizung organisiert. Also jeder Ofen ist wie ein Heizkörper, kann man sich vorstellen, der eben aus einer zentralen Brenneranlage, die bei uns eben mit Holzpellets gefeuert wird, eben sich so viel Wärme anfordert, wie er jeweils für diese Phase des Backprozesses bei dem jeweiligen Produkt, was gerade drin ist, benötigt.
Und Sie backen zentral? Also diese 13 Öfen sind in einer größeren Location?
Hier um die Ecke.
Hier um die Ecke.
Schräg unter uns quasi.
Okay, deswegen ist es hier so warm.
Genau.
Okay, alles klar.
Heizung haben wir nicht an.
Auf wie viel Grad werden die da erhitzt so im Schnitt? Und wie viel Energiemenge, also ich meine, das würde vielleicht dem Fachmann mal sagen, ich bin es nicht, aber würde mich einfach mal interessieren, wie viel Energiemenge wird da so benötigt am Tag?
Also Energiemenge kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ja, den Kuchen backt man bei 180, die Brötchen bei 240, okay. Ein Roggenbrot backt man bei 280, 290 Grad.
Ja, okay. Und das haben Sie dann letztendlich ab 2013 angefangen, klimaneutral zu stellen. Und ich meine damit, dass Sie in diesem Fall sich die Energie, die dafür benötigt wird, selbst besorgen oder selbst herstellen eigentlich, ne? So kann man es hier sagen. Was bedeutet das konkret? Wie haben Sie das gemacht?
Selbst herstellen heißt nur Photovoltaik, leider.
Ja.
Windkraftanlagen tun es nicht, das kriegt man nicht erlaubt. Unsere Berechnungen aus der immer noch vorhandenen Abwärme, Strom zu erzeugen mittels einem ORC-Prozess, hat sich auch als total unwirtschaftlich erwiesen mit dem niedrigen Wirkungsgrad, den die Anlagen haben. Und deswegen ist nur der Photovoltaikanteil das, was wir selber herstellen. Der Rest kommt eben, ist zugekaufter Ökostrom. Mhm. Oder eben die Holzpellets, mit denen wir die Backöfen beheizen. Also vielleicht noch zur Erklärung, ich versuche es mal kurz zu halten. Die einzige Wärmequelle, die wir haben im ganzen Haus, ist die Ofenanlage. Die stellt aber nur die Wärme zur Verfügung, die, wie eben geschildert, jeder der 13 Öfen in dem jeweiligen Moment braucht. Wir haben die selber entwickelt, zusammen mit einem Hersteller. Die ist sehr effizient. Die, also haben tatsächlich es geschafft, eine holzbefeuerte Feuerung zu konstruieren, die in der Leistung zwischen 10% und 100% moduliert und immer nur diesen Anteil verfeuert und an Wärme liefert, wie eben die Summe der Öfen gerade braucht. Also wie eine Zentralheizung. Mhm. Das ist mit Holz nicht so einfach. Und deswegen ist das Ding sehr effizient. Einzige Wärmequelle und alles andere, Warmwasserheizung, falls eine Gebäudeheizung nötig ist, kommt aus der Abwärme. Was aber auch aus der Abwärme kommt, ist der Betrieb unserer beiden Gewerbespülmaschinen, die keinen Strom mehr verbrauchen, die sonst jeweils 22 kW Anschlusswert hätten, die auch komplett aus der Wärmerückgewinnung, einmal mit einem 55 Grad Kreislauf, einmal mit einem 85 Grad Wasserkreislauf gespeist werden. Die ganzen Abtauheizungen der Kühlanlagen sind weggefallen. Es wird aus der Wärmerückgewinnung werden die abgetaut. Und es gibt einen Kochwasserbereiter, eine Teigmacherei, der eben nur noch von 85 auf Kochtemperatur aufheizen muss. Und deswegen holen wir da besonders viel raus. Und da greifen eben viele Dinge so ineinander. Die Backofen, Biomassefeuerung, die sehr effiziente Kälteanlage mit den wassergekühlten Tiefsonden, diese intensive Wärmerückgewinnung, wie geschildert. Und dann haben wir Photovoltaik aufs Dach gepackt. Das heißt aber für den Bäcker, die Hälfte der Zeit arbeiten wir nachts, wo keine Sonne scheint. Das ist eigentlich ein Nachteil, das ist blöd. Daraus haben wir aber einen Riesenvorteil gemacht mit dem Wirtschaftlichkeitsbooster Elektromobilität. Weil, wenn die Bäcker Feierabend haben, mittags, scheint die Sonne ja noch weiter, dann können wir das eigentlich nicht mehr nutzen. Gleichzeitig kommen auch unsere Fahrer zurück und haben die Läden beliefert, stöpseln die Elektroautos an und die tanken direkt aus der Sonne den größten Teil des Jahres. Und diese fünf Elemente greifen wir uns so geil ineinander, sage ich das mal, dass wir es eben auch sehr leicht haben, klimaneutral zu werden und noch ganz wenig neutral stellen müssen.
Ja. Sie haben aber, also die Öfen selbst werden ja betrieben noch durch Pellets, durch Holzpellets. Also es wird ja mehr oder weniger ein bindender, also ein CO2-bindender Rohstoff verfeuert, was ja sicherlich in meiner Welt jetzt auch erstmal so eine Zwischenlösung erstmal nur sein kann. Ne?
Ganz und, richtig.
Ja. Jetzt ist das so, dass Sie aber auch, da erinnere ich dran, wir hatten vor ein paar Wochen die Firma Tesvolt da mit Batteriespeichersystemen. Wäre das schon denkbar, dass man quasi die Sonnenenergie, die hier eingefangen wird, in Batteriespeichersysteme geht und dann eben die 13 Öfen damit mitten in der Nacht um zwei betreibt?
Also wir speichern auch schon einen Teil hier sogar, das machen wir auch. An einem anderen Standort mit Tesvolt hier mit einem anderen selbstgebauten Speicher. Das ist aber nicht die Menge. Mhm. Und die Backöfen mit Strom zu betreiben, der selber erzeugt ist, das ist sehr, da braucht man ganz, ganz, ganz große Mengen an Strom. Strom ist keine Primärenergie. Holz, was man verfeuert, ist eine Primärenergie in dem Fall im Brenner. Sie brauchen mindestens dreimal so viel Strom wie Holzenergie, damit sie die Energie überhaupt zum Heizen reinkriegen. Ja, vielleicht sogar noch weniger. Ja. Und deswegen wäre es natürlich gut, und von daher ist ja Ihr Einwand da vollkommen korrekt, wenn ich jetzt komplett eine neue Backstube bauen würde, zum Beispiel in der Größe hier, dann würde ich tatsächlich intensiv über Elektroöfen nachdenken, wahrscheinlich wirklich auch in Elektroöfen investieren. Aber nur deswegen, weil ich davon ausgehe, dass wir es schaffen, die Erneuerbaren, das Netz, was uns mit Strom versorgt, tatsächlich in 10, 15 Jahren zu 100% erneuerbar zu gestalten. Mhm. Wenn wir das schaffen, dann erst ist Strom für zum Backen eine Alternative. Wir müssen genügend erneuerbare Energien im Netz haben. Wir sind dann aber in Konkurrenz zu grünem Wasserstoff, was für unsere industrielle Produktion auch benötigt wird. Und es wäre schön, wenn es irgendwann soweit ist, weil natürlich Holz erzeugt beim Verbrennen CO2, hat es zwar auch immer gebunden, aber damit wir richtig das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, wäre das auch besser, ja.
Okay.
Nur es ist einfach energetisch unmöglich.
Haben Sie denn die Maschinen umbauen müssen, also die Backöfen, um die Abwärme abzufangen? Also sind das Investitionen, die da irgendwie auch noch...
Also die Backöfen selber nicht. Das ist ja, die Wärmerückgewinnung entsteht ja einmal an den Abgasen der Biomassebrenner, zu einer sehr hohen Temperatur, und einmal an den Abgängen, den Schwadenabgängen der Backöfen.
Ja, ja.
Und die werden halt an eine Stelle geführt, wo der Dampf kondensiert und durch den Aggregatzustandwechsel wieder besonders viel Energie abgibt. Ja. Das war relativ einfach. Die Öfen, die laufen, denen ist egal, woher ihre Wärme und Hitze kommt. Ja, ja. Und wir haben denen gesagt, so, jetzt kriegt der andere.
Sie haben damit 2013 gestartet. Was war der erste Schritt? Also die erste Solaranlage auf dem Dach?
Also die ersten Schritte waren 2010. War unser Energiekonzept mit den Biomasse gefeuerten Öfen, den sehr effizienten wassergekühlten Kälteanlagen und der Wärmerückgewinnung.
Haben Sie sich dann Berater geholt? Oder
ja, da war ein Berater mit dabei. Aber dieser Berater und ich, da haben sich die beiden richtigen Leute getroffen, um auch Ideen umzusetzen. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich hier als Einzelunternehmer das auch umsetzen kann. Ich bin da mir selber und natürlich meinen Mitarbeitern verpflichtet, dass das ein Erfolg wird. Aber ansonsten redet mir keiner rein. Und deswegen ist das schon, bin ich sehr dankbar für diese Situation, für diese Branche, in der ich tätig bin, wo man dann Stück für Stück, ich zumindest Stück für Stück auch erkannt habe, wie toll man diese einzelnen Elemente, die in meiner Firma in der Bäckerei vorkommen, so kombinieren kann, um wirklich da durch diese Koppelung das Beste rauszukriegen für den Energieverbrauch und für die Umwelt und fürs Klima.
Ja. Was hat so der erste Schritt? Also welche Investitionssumme darf man da in die Hand nehmen, um da überhaupt was zu bewirken irgendwo in diesem Fall? Also
ist das auch zu merken. Ja, das sind so ganz schwierige Fragen. Das kann ich Ihnen so aus dem Kopf nicht sagen. Ich habe das genau betrachtet mit allem, was wir 2010 gemacht haben, als unser Energiekonzept umgewandelt worden ist. Und dann sind das ja ineinander verschachtelte Schritte, wie wir das dann weiter aufgebaut haben. Ne? Mit 2013 dann noch mehr Photovoltaik, dann noch mehr Elektromobilität dazugenommen. Es ist also schwer abzugrenzen. Ich kann so aus den ersten Investitionen, die 2010 umgesetzt wurden, sagen, über den Daumen, dass wenn ich jetzt mir, sagen wir mal, so ungefähr 30-35% mehr Investitionssumme damals, wenn ich das akzeptiere, dann kriege ich eigentlich eine aktuelle Technik, die vielleicht im Invest erstmal teurer ist, aber durch den geringeren Verbrauch hinterher sich nach 5 bis 10 Jahren amortisiert hat, unterm Strich bei uns nach 8. Und dazu müsste man bereit sein. Ich weiß, dass Industriebetriebe, die CEOs da, die Angestellten, die gibt's ja welche, die sagen, nö, wenn das nicht nach zwei Jahren drin ist, machen wir das nicht. Punkt. Mhm. Das sieht man natürlich als nachhaltig denkender Mittelständler anders.
Aber es lässt sich amortisieren. Das ist jetzt die Erfahrung rückwirkend aus der letzten Dekade, ne?
Das beste Beispiel jetzt, also diese Investitionen aus 2010, die sind amortisiert aus 2013 fast. Also auch die Kredite abbezahlt. So, und jetzt kommt seit 1.1.2021 was? Die CO2-Bepreisung. Mhm. Und zum ersten Mal habe ich für die Investitionen, die ich mehr getätigt habe in der Vergangenheit, automatisch einen Vorteil. Unsere Autos fahren nicht mit Diesel, wir zahlen nicht mehr für den Sprit, wir heizen nicht mit Öl, wir heizen nicht mit Gas. Und deswegen trifft mich die CO2-Bepreisung überhaupt nicht, sondern nur meine Wettbewerber. Und das finde ich gut.
Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das Gespräch weitermache.
Ja, also Sie gehen ja ganz schön ins Detail.
Ist das so?
Ja, das finde ich gut. Ja, klar. Also jetzt das Energiekonzept und wie was zusammenhängt.
Ja.
Doch, das ist schön. Das freut mich.
Also, das interessiert mich halt. Mhm. Sie sprachen es ja schon gerade an. Ich meine, wenn man bei Ihnen jetzt hier hochkommt, also es ist eine wunderbare Collage. Muss ich gleich mal fragen, ob ich sie fotografieren darf. Ein Mix aus Elon Musk und Roland Schüren. Ich dachte, ist das jetzt Elon Schüren oder ist das Roland Musk Ihr großes Idol, oder?
Sagen wir mal so, ja, Idol, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es in vielen Bereichen ein Vorbild, nicht in allen, aber in vielen. Es gibt so drei Vorbilder in meinem Leben, die ich habe, und da ist eins von der.
Und die anderen beiden?
Oh, das erste war tatsächlich der Professor, bei dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ein Psychologe. Ich habe im Personalwesen das geschrieben. Ganz toller Mann, ganz viel gelernt, auch mit Berufs- und Ausbildungspädagogik. Zu dem habe ich echt aufgeblickt. Elon Musk also eigentlich führt er diesen Riesenladen. Es ist ja nicht nur Tesla, es ist ja SpaceX bei und jede Menge. Und er führt diesen riesen börsennotierten Laden, führt er eigentlich so, wie ein guter deutscher Mittelständler oder ein guter Handwerker seinen Laden führt.
Also patriarchalisch.
Ach, das soll ich es nicht nennen. Nein, also sagen wir mal direkt selber mit dabei. Und das ist der große Unterschied. Er ist CEO, aber der ist sich für nichts zu schade, in der Fabrik zu pennen und zu gucken, dass die Abläufe funktionieren, dabei zu sein. Direkt verantwortlich, mit auch einer gewissen Konsequenz. Und das unterscheidet ihn von anderen CEOs, von großen börsennotierten Unternehmen ganz klar. Und mit der Vision und auch der Bereitschaft, seine Vision umzusetzen und ins Risiko zu gehen. Also ich finde es Wahnsinn. Auch er stellt ja ganz viel selber her für Tesla zum Beispiel. Also ich glaube, die haben 70%, zumindest hatten sie mal 70% selbst hergestellte Teile in einem Auto. Das findet man nirgendwo sonst, alles auf Zulieferer abgeschrieben. Und das fasziniert mich an ihm. Und der dritte ist Robert Habeck.
Robert Habeck, ja, Parteichef.
Kann man
eigentlich
so sagen.
Eigentlich ihr Chef, oder?
Ja, nennen Sie es so von mir aus. Ja. Also ich finde, er einfach ist...
Obwohl gleich alt. Kommt das hin?
Ich glaube, er ist ein Jahr oder zwei jünger.
Naja gut, das kann man ja wohl kann man gelten lassen.
Ja. Hat aber auch früher Handball gespielt. Das verbinden wir uns vielleicht, weiß ich nicht. Egal.
Auch Kreis?
Wie bitte?
Auch Kreisläufer?
Ich?
Ja.
Nee, ich war außen.
Also okay.
Auf beiden Seiten. was mich an ihm fasziniert, er hat einen ganzheitlichen Kompass und ist eigentlich so weit Generalist und so tief im Thema drin, dass er alles inwendig aus sich heraus erklären und begründen kann. Also er hat ein Bild von dem, was zu tun ist, auch um ein Land zu führen oder eben Bundesland oder auch einen Staat zu führen, wo ich einfach glaube, dass er genau die richtige Sichtweise hat und genau die Leute mitnehmen kann. Und es ist nichts künstlich daran, es kommt aus ihm heraus, er erklärt es richtig und es ist schlüssig. Es ist im Prinzip sogar, eigentlich könnte man ihn, das fällt mir jetzt gerade ein, wo Sie mich fragen, Elon Musk und Robert Habeck auch ganz gut vergleichen, weil Elon Musk hat Masterplans immer ab und zu veröffentlicht, Part 1, Part Dö nannte er den dann. Und hat den relativ strikt verfolgt. Und ich hatte die Freude, als noch neues Parteimitglied bei den Grünen im Januar 2018 als Gast auf dem Bundesparteitag in Hannover zu sein, wo Annalena Baerbock und er als Parteivorsitzende gewählt wurden. Die Reden gehört und habe das dann von da an begleitet. Aus meiner Funktion des Parteimitglieds, des Delegierten, des Kreisschatzmeisters, sowas alles. Und jetzt von jetzt in die Vergangenheit bis 2018 betrachtet, glaube ich, da schon eine klare Strategie zu erkennen. Und die geht gerade super auf.
Ja, gut, mit dem Land führen, das hat leider jetzt nicht geklappt und der Vergleich hinkt zu Elon Musk, da ich mich nicht daran erinnern kann.
Wieso? Ob das Land geführt wird, entscheidet sich am 26.09.
Ja, gut, zumindest die theoretische Chance, auf das Land zu führen, hat er einer Frau den Vortritt gelassen und das unterscheidet ihn, glaube ich, im Wesentlichen von Elon Musk, oder?
Gut, da weiß ich nicht, ob Elon zwischen Männlein und Weiblein in Führungspositionen unterscheidet. Keine Ahnung. Ja. Aber dass er nicht führt, falls die Wahl gewonnen wird oder so gut abgeschnitten wird, dass man mit in der Regierung ist, das glaube ich nicht.
Ja.
Also er wird seine Finger im Spiel haben, auch wenn Annalena Bundeskanzlerin werden sollte.
Zu der Wahl und zu ihren politischen Ambitionen kommen wir gleich noch. Ich bin noch nicht ganz fertig mit ihrem Handwerksbetrieb, ja, weil ein großer Teil, und das ist das, ich würde jetzt mal behaupten, würde es Tesla als Lieferwagen geben, stünden die hier. Wahrscheinlich die ersten in Deutschland, oder?
Ganz bestimmt sofort, ja.
Aber die stehen hier nicht, weil Tesla gibt's nicht als Lieferwagen. Was steht denn hier?
Hier stehen noch 5 uralte Erdgassprinter von Mercedes, die schon länger nicht mehr gebaut werden, mit denen wir aber vor vielen, vielen Jahren unsere Dieselfahrzeuge schon ersetzt haben, als Elektro noch gar kein Thema war. Dann stehen hier zwei, also es geht um 3,5 Tonner bei uns, ne? Dann stehen hier 2 umgerüstete Sprinter von German E-Cars auf Elektro umgerüstet. Die Firma gibt's leider nicht mehr. Und dann stehen hier 2 BV1s. Bakery Vehicle One, das ist der erste Serien-Elektro 3,5 Tonnen Europas, den ich hiermit initiiert habe, mit meiner E-Transporter Selbsthilfegruppe, die ich gegründet habe, haben wir den quasi kreiert, in Auftrag gegeben. Den gibt's leider auch nicht mehr, weil Street Scooter, die technische Basis liefern, nicht mehr an Dritte verkauft, nur für die Post baut. Und das ist übelst, weil diese Erdgassprinter müssen zum Teil längst ersetzt werden. Wir haben einen, der als Ersatzteillager rumsteht. Es gibt aber immer noch kein Fahrzeug, was die für unsere Branche das nötige Niederflurfahrwerk mit dem Koffer hinten dran so gut mit einem Elektroauto kombiniert wie der Street Scooter. Es gibt einfach kein anderes und darum ist es sehr schade und die müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten, die rollen Dinger, bis ich in irgendeiner Form entweder doch noch einen Street Scooter kriege. Ich würde sofort 4 Stück nehmen.
Also auf dem Gebrauchtwarenmarkt von der Deutschen Post, haben die nicht überall rumstehen? Sind die nicht irgendwie
so andere Modelle? Da kriegt man keinen mehr.
Das ist jetzt Forts oder sowas, oder?
Ja, das war ja auch sogar eine Streetscooter-Kooperation. Ja, ja, genau. Nur die bauen ja von einem, also das ist ja auch keiner mehr, der sich irgendwie interessiert, wenn einer anruft. Also es ist scheiße, Entschuldigung.
Und was machen Sie in der Selbsthilfegruppe jetzt? Also sitzen Sie da im Kreis und tauschen sich aus?
Ja, die gibt's jetzt eigentlich nicht mehr. Die hatte ja das Ziel, diesen BV1 zu erstellen. Das ist gelungen. Es sind ja auch 50 ungefähr gebaut worden und ausgeliefert worden an verschiedene Bäckereien. 2 davon bei mir. Auch nicht nur an Bäckereien, auch an andere Gewerke, Gärtner, Getränkelogistiker, Fahrradvermieter und. Ja, ja. Das ist quasi passé. Ne? Also ich hatte gehofft, dass jetzt eben die Großen kommen mit allem. Die kommen mit Sachen, aber sind nicht die, die wir brauchen.
Haben Sie denn schon eine E-Mail da bezüglich an elon@tesla.com geschrieben oder elon.musk@tesla.com, was denn eigentlich mit den 3,5 Tonnen wäre jetzt?
Also wir haben tatsächlich ja damals, als die Gruppe lief, an 51 Unternehmen, auch an Tesla, unser Lastenheft geschickt, wie das Auto aussehen soll. Und das angefordert. Wir haben es von 13 Unternehmen zurückbekommen.
So richtig zurückgeschickt?
Genau. Tesla hat aber abgesagt. Wir haben es extra übersetzt und auch an die richtigen Stellen geschickt nach USA. War aber klar. Ne? Bei vielen anderen war es auch klar. Es gab aber welche, die sich wirklich Mühe gegeben haben. Ne? Auch Mercedes hat sich Mühe gegeben, abzusagen, war aber sehr freundlich dabei. Nur, es gab nur eine Firma, die sich damals überhaupt nicht gekümmert hat, die man noch nicht mal erreichen konnte. Das war VW.
Wäre das jetzt auch noch so? Haben Sie es nochmal versucht? Wird doch groß angekündigt. Nö,
das ist doch da überall. Ja, genau. Überall, das ist jetzt präsent. Nicht mehr so. Die sind ja vom Saulus zum Paulus geworden. Ja.
Ich höre eine gewisse Ironie.
Ja, also es freut mich, aber die Ironie muss trotzdem sein. Ja.
Okay. Sie haben aber Elon Musk eine E-Mail geschrieben, als es um ein kleines, unbedeutendes Grundstück am Autobahndreieck A3 in Hilden ging und was Sie gekauft haben, um einfach einen Ladepark dort zu errichten. Und wenn ich mich nicht irre, haben Sie Elon Musk gefragt, ob er das mit seinen Ladesäulen quasi bestücken möchte, oder?
Genau, ich bin fahre da immer vorbei halt, bin Pendler und komme jeden Tag am Autobahnkreuz Hilden, also A3, A46, ist ja viel befahren. Komme da vorbei und die Stadt Hilden hat da Gewerbegrundstücke angeboten und mir war klar, eigentlich muss da ein Tesla Supercharger hin, das ist die beste Position. Habe aber keine Antwort bekommen. Das war schon 12, 13, wann das war.
Ja. Aber Sie haben es trotzdem gemacht. Grundstück gekauft?
Ja, hinterher. Also es lief so, ich habe da in Berlin einen Vortrag gehalten vor diesen CEOs von Mineralölkonzernen, der Convenience-Branche, im Kaffeeverband und was da alles war. Und lustigerweise hatte der Vortrag den Titel Die Bäckerei schlägt zurück, ist die Bäckerei die bessere Tankstelle der Zukunft? Ja, der war so gewählt, der Titel, weil ja irgendwann in den 90ern die Tankstellen angefangen haben zu backen und auch sonntags aufhaben durften und die ganzen Einschränkungen, die wir haben, gar nicht hatten. Ne? Weil irgendwie alles ist plötzlich Reiseproviant und warum dürfen die Tankstellen alles machen und wir nicht? Und darum schlagen wir zurück, so, ja, und zwar mithilfe der Elektromobilität. Und dann sprach mich da hinterher ein Tesla-Manager an, wegen was ganz anderem. Sag ich, nee, das könnte ich nicht, wir sind nur regional tätig. Aber ich habe da eine andere Idee, wo wir mal drüber sprechen können. Und das hat dann dazu geführt, dass da ein Interesse kam und das natürlich jetzt nicht nur ein Tesla Supercharger ist, sondern ein ganzes Ökosystem, was ich da baue. Da ist Tesla und Fastnet, unsere eigenen Ladesäulen, die langsam laufen, nur ein Teil davon.
Wie viel Quadratmeter sind das insgesamt jetzt?
Gut 12.000.
12.000 Quadratmeter. Und ist alles fertig jetzt?
Nein, der erste Bauabschnitt ist fertig. Okay. Wir warten auf die Genehmigung für den zweiten. Okay. Wir wurden aufgehalten von einer Erdgaspipeline, die da drunter entlangläuft. Ja, da gibt es halt verbriefte Rechte und die sagt, nö, ihr müsst uns die jetzt erst neu bauen, auch das selber bezahlen, sonst dürft ihr da im Auto nicht drüber fahren. Ja, so. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert und nö, also wenn Sie hier gleich zurückfahren, vorbeifahren, können Sie das sehen, was läuft. Und das wird dann weitergebaut. Also es ist so, dass wir da tatsächlich Stand jetzt, wird es der größte Schnellladepark Europas. Es kann natürlich sein, dass uns irgendjemand auf dem Weg dahin überholt, aber in der Endausbaustufe werden wir da 62 Schnellladestationen haben, plus noch viele langsamen von uns für Mitarbeiter, für Vorbeifahrende, werden wir auf 116 Ladestationen kommen an einem Standort. Aber das ist nur ein Teil. Wir koppeln da die drei klimarelevantesten Sektoren. Mobilität, Energieerzeugung und Lebensmittelherstellung. Im dritten Bauabschnitt wird ein großes Bürogebäude gebaut, wo im Erdgeschoss eben dieses Seed and Greet genannte Sustainable Bakery Café Bistro, was jetzt schon in klein da ist, dann in größer darüber zieht, 5- bis 6-fache Größe. Wir da Vertical Farming zwischen den Büroflügeln realisieren, eine kleine Backstube bauen werden und in den Obergeschossen Büros vermieten werden. Also wir haben da ganz viele Elemente, die alle Energie brauchen. Und wir koppeln diese drei Sektoren so, auch mit Speichern, in dem Fall von Tesvolt wieder, mit intelligenter Steuerung, mit ganz viel Photovoltaik und hoffentlich auch mit Windenergie. Und dann haben wir da eben ein Riesensektoren-Kopplungsprojekt.
Alles klar. Also das heißt, ich fahre eigentlich mit meinem Elektroauto vor. Irgendwie freue mich, dass die Brötchen dann mit Sonnenenergie idealerweise hergestellt sind und kann dann weiterfahren während des Aufladevorgangs. Was ich mir mal überlegt habe, im Grunde genommen ist es doch einfach ein kompletter Gamechanger, die Elektromobilität an Autobahnraststätten, weil die Verweildauer doch deutlich länger ist. Ne? Also man muss man ja mittlerweile, ich meine, Tesla werden doch noch die schnellsten sein. In der Viertelstunde, 20 Minuten wird man wahrscheinlich einen Großteil geladen haben wieder. Andere sind nicht so schnell. Aber so dieses rein, raus, Ende, aus, Mickey Maus, Kinder noch schnell auf Toilette und in 10 Minuten sind wir da weg, ist passé. Das bedeutet auch, dass sich da ein ganz anderes Ökosystem bildet. Ist das so Ihre Absicht?
Ja, richtig. Also hier auch in der Bäckereibranche, wir sind ja in einem vollständigen Markt tätig und alles, was wir falsch machen, das wird der Wettbewerb sich drüber freuen. Das ist ja nicht in allen Märkten so, zumindest im Energiemarkt ist es nicht so. Und dieses Gedankengut habe ich natürlich übertragen, klar. Also die die Convenience, die der Gast da, der Ladegast da erfährt, die soll schon so gut sein, dass man eben bei uns gerne lädt und nicht 50 Kilometer weiter oder so.
Und aber es gibt ja ein großes System schon, Tank und Rast. Also es ist ja einfach ein großes, also es ist ja eigentlich im Grunde genommen ist ja alles schon entwickelt in Deutschland im Jahr 2021. Ist ja nicht so, dass man irgendwas Neues finden müsste. Warum besteht man nicht, warum baut man nicht auf den bestehenden Kapazitäten auf?
Ja, das macht Tank und Rast ja auch, mit einem etwas anderen Weg, mit anderen Partnern. Aber Tank und Rast ist ja sowas wie, wie vergleiche ich das denn mal? Ja, wie so ein Lebensmittler, wie große Lebensmitteleinzelhandelsketten, die den Bäckern in den Vorkassenzonen eben für ganz, ganz viel teures Geld da so eine kleine Ecke vermieten und richtig die Hand aufhalten, und so ist es da auch.
Also Wegelagerer. Also
nichts für mich.
Ja, okay. nichts für Sie, okay. Jetzt wäre die Fabrik für immer natürlich nicht die Fabrik für immer, wenn sie nicht in irgendeiner Weise auch nachhaltig fragen würde, auch regenerativ fragen würde. Und ich habe mich gefragt, Sie kaufen ein Grundstück, 12.000 Quadratmeter, da kommt Asphalt drauf, da fahren Autos, ist ja letztendlich eine, also die erste Frage, die ich dazu hätte, was sind die Vorteile für alle Arten, einschließlich des Menschen, sowas zu machen?
Also erstmal ist das Versickerungspflaster mit großen Abständen und kein Asphalt. und natürlich achten wir auf sowas. Und das Haus, was wir gebaut haben, ist ein Holzhaus. Und das große fünfstöckige wird mindestens Holzhybridbauweise. Also wir achten da schon auf alles.
Wenn ich jetzt jeden Benziner durch ein Elektroauto ersetze, haben wir ja trotzdem noch jeden Tag 300 Kilometer Stau in NRW oder allein rund um Köln und Düsseldorf rum. Das ist ja auch nicht die Lösung, oder?
Nee, natürlich nicht, klar. Nein, also ich hoffe sehr, dass wir mit, vor allen Dingen mit Ride-Sharing, Ride-Pooling, die Strecken deutlich runterkriegen. Und natürlich auch durch die korrekte CO2-Bepreisung. Also der kann deutlich höher sein, der CO2-Preis meiner Ansicht nach. Dann wird sich da auch mehr tun. Könnte auch schneller steigen, könnte schneller eingestochen. Also es ist ja 7 Cent mehr für den Sprit, meine Güte. Als ich aufs Elektroauto 2012 umgestiegen bin, kostete der Diesel 1,55. Ja, da sind wir lange nicht. Mhm. Und ich habe damals 450 Euro im Monat gespart als Pendler. Mhm. Und das dann auch noch regenerativ weg vom Diesel. Mhm. Und da kann man, glaube ich, allen mehr zumuten. Und dann wird das gehen. Natürlich haben Sie recht, wir wollen nicht das Auto 1:1 ersetzen. Deswegen setze ich mich auch sehr dafür ein, dass eben die A3 hier nicht auf 8 Spuren erweitert wird. Also das sagt der Bundesverkehrswegeplan, in 10 Jahren, für 10 Jahre Baustelle. In 20 Jahren, also Horror hier, ne?
Also wer sich hier, also da, ich habe jetzt auch gerade mit den Augen gerollt, das wusste ich nicht, die Information, wer sich hier ein bisschen in der Region auskennt, ich bin ein bisschen südlicher, 30 Kilometer, der weiß, dass die A3, also ich glaube, das Nadelöhr in Deutschland wahrscheinlich überhaupt ist, mir fällt kein weiteres ein, was so stark frequentiert ist und im Grunde genommen immer Baustelle ist, immer, immer. Also seitdem ich hier lebe, ist hier Baustelle.
Also ich muss jeden Tag hier lang und Stau ist nur, wenn ein Unfall ist und eine Baustelle ist. Ja. Wenn mal ab und zu keine Baustelle ist, dann ist auch kein Stau.
Ja.
Und wenn man jetzt sieht, was in Corona alles geht, Homeoffice hat sich mehr durchgesetzt. Da wird ja ein Teil von bleiben, nicht alles, aber ein Teil von bleiben. Und es wird neue moderne Konzepte geben durch autonomes Fahren und wie gesagt Ride-Sharing, Ride-Pooling und die CO2-Bepreisung wird vielleicht auch im Güterverkehr positive Dinge bewirken. Dann ist mir klar, dass wir in 20 Jahren unter Garantie nicht mehr so viel Autoverkehr hier haben wie jetzt. Und deswegen muss so ein Bundesverkehrswegeplan angepackt werden. Das geht nicht.
Da spricht der Politiker schon in Ihnen. Sie kandidieren als...
Und der direkte Anwohner.
Und der direkte Anwohner, ja, absolut. Sie kandidieren als Direktkandidat für den Wahlkreis Mettmann 1. Das ist der Wahlkreis 104 bei der Bundestagswahl. 2017, bei der letzten Bundestagswahl, ging das ganz klar, 34% an Michaela Noll. Ihr grünen Vorgänger hatte 7,4%. Was macht Sie hoffnungsvoll, dass Sie Michaela Noll, tritt sie dieses Jahr wieder an?
Sie haben das Richtige gefragt. Nein.
Ah, okay.
Das ist die Parallelität zu Angela Merkel. Sie tritt nicht wieder an. Also Michaela Noll hat hier für die Wahlkreisthemen einen super Job gemacht. Also, und deswegen glaube ich auch, dass die Chancen da sind. Also, es ist nicht unmöglich für mich als Grünen und als grünen Unternehmer, der ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, den Wahlkreis direkt zu holen. Also es wäre für mich eine Ehre, als Direktkandidat diesen Wahlkreis in Berlin vertreten zu können und somit auch auf Michaela Noll, die ich schätze, folgen zu können.
Ja. Sie haben ja auch eine kleine Absicherung, das ist der Listenplatz 32, über die Zweitstimme zu kommen. Wie viel Prozent müssen die Grünen bekommen, damit ein Listenplatz 32 von 80, ich glaube 80 Listenplätze wurden ausgeschrieben jetzt in NRW, ne?
Also ja, das ist aber eine Sicherheit nur, ne? Also ja. 80 wäre schon, dass das für nicht vorkommt.
Aber was ist denn 32? Also wie lässt sich das prozentual einschätzen?
Es müssten 19% ungefähr
werden. 19%?
Also es ist kein super guter Listenplatz.
Aber es ist auch kein super schlechter.
Nein, ich bin zufrieden. Das ist schon gut. Ja. Im Moment sieht es super aus.
Suchen Sie schon nach einer Wohnung in Berlin?
Nein.
Noch nicht? Ah. Gibt es da so Wohnungen für kommende Bundestagswahlen?
Das weiß ich nicht. Das lasse ich auch nicht zukommen. Ich werde bestimmt nicht übers Wochenende da bleiben, sondern zurückfahren zur Familie.
Ja? Ja, klar. Sagen Sie jetzt.
Ja, sage ich jetzt.
Okay. Wie läuft denn, also was mich mal wirklich interessieren würde, ich habe ja jetzt wirklich einen Kandidaten für den Bundestag vor mir. Und wie läuft so ein Prozess? Also seit wann sind Sie, mal ganz kurz aufgeholt, seit wann sind Sie in der Partei?
Seit dem 20. November 2017.
Ach, erst?
8 Uhr ungefähr.
Was ist da passiert?
In der Nacht hat Christian Lindner Jamaika sterben lassen.
Und dann sind Sie okay.
Da habe ich mir gedacht, so, jetzt, es war meine ganze Hoffnung, dass dieser GroKo-Stillstand, der seit zig Jahren läuft, dass der mal endlich beendet wird. Weil diese Jamaika-Verhandlungen haben ja schon gezeigt, da kommen Leute zusammen, die eigentlich vielleicht andere Ansichten haben, aber die raufen sich zusammen. Und die machen das. Und da wird auch was draus. Und der Einfluss der Grünen war da bestimmt gut. Ne? Und ich war mega enttäuscht, als dieser Herr Lindner dann das da so verkündet hat. Das hat dazu geführt, dass ich schon am Frühstückstisch auf dem Handy auf grüne.de gegangen bin und geguckt habe, wie sich das so verhält, und habe dann tatsächlich bin dann auf den Parkplatz gefahren von der Autobahn und habe da die Seite wieder aufgemacht und habe mich eingetragen zwischen Hahn Ost und Hahn West. Und als ich dann in Hilden abgefahren bin, an der Ampel stand, machte es bip. Hallo Roland, herzlich willkommen bei den Grünen. Und habe ich gesagt, wow, die sind digitalisiert, hier bist du richtig. Und das hat dann so den Weg genommen.
Wow, Schüren on a Mission, fällt mir dazu ein. Aber was passiert dann? Dann findet man sich so in dem ersten Kreistreffen wieder hier in der Region und guckt, wer da so alles ist. Und was war Ihr erster Eindruck? Bin ich hier richtig? Fühlte ich mich gut aufgehoben oder wollten Sie direkt wieder raus?
Nee. Ich fühlte mich hier gut aufgehoben. Ich habe dann auch jemanden kennengelernt, der mich quasi am Händchen genommen hat am Anfang. Also ein Bekannter, den ich von woanders her kannte. Also ein Grüner der ersten Generation. Und der hat mich tatsächlich, es war im November, im Januar, mit auf diesen ersten Parteitag in Hannover geschleppt, wo Annalena und Robert gewählt wurden als Gast. Und diese Atmosphäre da und die Luft, die da wehte, die hat mich vollends mitgenommen. Und im Prinzip ist das eigentlich überall so bei den Grünen. Also die Menschen, die ich da kennengelernt habe, sind alle mit Eifer bei der Sache. Die wollen, die sind fleißig. Und es gibt in vielen Bereichen eine Fachkompetenz für einzelne Themen, die mich umgehauen hat. Ich habe dann auch teilgenommen an mehreren großen Veranstaltungen bei dem Grundsatzprogrammprozess. Und wie das organisiert war mit den Methoden, dem Festhalten des Erreichten und wie dann dieses Grundsatzprogramm über 2 Jahre entwickelt wurde, was dann tatsächlich auch die Grundlage war, um das aktuelle Wahlprogramm zu entwickeln. Das war schon echt klasse.
Kann man sich da einfach so für anmelden? So, ich bin jetzt frisch eingetreten, ich mache jetzt mit beim Grundsatzprogramm.
Ja, genau. Okay.
Das sind meine Ideen.
Ja, man kann damit, genau. Also jedes Parteimitglied kann da hingehen. Auch jedes Parteimitglied kann als Gast auf eine auf eine Delegiertenversammlung gehen. So heißen die Parteitage bei uns.
Und aus Ihrem Wahlkreis heraus mussten Sie es ja auch irgendwie auf die Landesliste schaffen. Also wie machen, Sie kannte ja eigentlich, bis auf vielleicht Ihren Wahlkreis in der Region, wird man Sie kennen, denke ich mal, aber so auf Landesebene ja wahrscheinlich schon nicht mehr. Wie macht man auf sich aufmerksam?
Ja doch, da kennen mich schon welche, aber das hat damit nichts zu tun. Das ist ja ein demokratischer Prozess. Es ist ja kein Hin und Her. Ich hätte mir einen deutlich besseren Listenplatz gewünscht. Daran sieht man auch, dass die Interessen da jeweils unterschiedlich sind. Also bei der Listenaufstellung denkt natürlich auch schon mal der eine oder andere eher an sich als an andere. Das ist in den anderen Fällen, wie gerade geschildert, nicht so. Also da gibt's Voten, die von irgendwelchen Bezirken vergeben werden. Da muss man Reden halten und sich vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Und dann wird man halt auf eine bestimmte Position gewotet. Und
hat, das ist die maßgebliche Sache, für welchen Listenplatz man antreten kann. Man kann das auch anders machen. Man kann auch als Außenstehender kommen und sagen, sorry, ich will mich auf den Listenplatz bewerben. Kann das versuchen. Es klappt schon mal, aber selten.
Und jetzt sind Sie quasi als Direktkandidat und auf Listenplatz. Und jetzt haben wir, ja, wenn das rauskommt, wird es Juni sein. Wir nehmen es im Mai auf. Wissen Sie übrigens, was heute für ein Tag ist? Der 5.5.?
Ja.
Ja?
Nee, also mein Schwiegervater hat heute Geburtstag.
Aber heute ist der Earth Overshoot Day für Deutschland.
Okay.
Heute schon.
Ja, ich wollte sagen, das war sonst später immer.
Ja, es wird jedes Jahr früher.
Trotz Corona ist es früher geworden. Ich hätte jetzt erwartet, der Prozess wird verlangsamt durch Corona. Nicht? Okay.
Ist sowas schon zu abstrakt für den geneigten Bürgerin, für den geneigten Bürger im Wahlkampf?
Nö, das ist schon ein Tag. Also gut, der ist ja jetzt.
Ja.
Und im Wahlkampf ist er weit weg, leider. Ja. Aber natürlich ist das ein Thema. Der Klimawandel ist ein Thema für alle. Hm. Also ich habe eben kurz angerissen, wenn ich mit unseren Landwirten spreche und ich, wenn es eben geht, bin ich bei bestimmten Ernteperioden dabei und gucke mir das an, was für eine Getreidequalität da rauskommt und wie das läuft. Und die Trockenheit der letzten 3 Jahre war alles immer ganz kurz vor knapp, dass es überhaupt noch geklappt hat mit der Ernte. Ne? Also letztes Jahr, wenn da gab es einen Regen, wenn er nicht gekommen wäre, dann hätten die einpacken können. Da wäre nichts von als Brotgetreide verwendbar gewesen.
Also könnte ein Slogan sein, schüren, damit es noch klappt mit der Ernte in der Bundestagswahl, im Wahlkampf.
Das wäre aber ein paar große Schuhe, die Sie mir da überstülpen wollen.
Worauf ich hinaus will, haben Sie denn schon Themen? Wie läuft die weitere Planung jetzt?
Ja,
das ist
klar,
ja eine wahnsinnig Themen. Spannende Zeit, ja, dieser Sommer. Sie haben ja wahrscheinlich die Kappe voll mit Arbeit auf, wenn ich mir überlege, was Sie da alles vor der Uhr gerade haben. Irgendwie, wie bereitet man sich auf den Bundestagswahlkampf vor?
Also das Schöne ist, thematisch kommt es auch alles aus mir heraus, so wie ich es eben versucht habe, bei Robert zu beschreiben. Aber es kommt alles aus meiner praktischen Tätigkeit. Das meiste hier aus dem Unternehmen. Wie gesagt, wir sind die energieintensivste Handwerksbranche, was ich eben erzählt habe. Wenn es um Photovoltaik geht, wenn es um Speicherung geht, wie groß kann ich das bauen, wo darf ich ein Windrad hinbauen, wo nicht. Das sind alles Dinge, die mich direkt betreffen. Zum Beispiel Mieterstrommodell muss ausgebaut werden, damit eben auch andere Menschen, die nicht gerade ein Eigentum haben, an der Energiewende partizipieren können, an der dezentralen Energiewende. Und wenn ich sehe, dass große Firmen, die gerne wollen, die gerne Eigenerzeugungsanlagen bauen, wie große Photovoltaikanlagen, ab 750 Kilowatt Peak den Strom gar nicht selber benutzen dürfen, sondern verpflichtet sind, ihn europaweit auszuschreiben und dann irgendwen zu verkaufen. Das sind alles so dumme, große Bremsen bei der dezentralen Energiewende, die uns für den Klimaschutz wahnsinnig voranbringen würde. Und das sind Beispiele, was jetzt so aus meiner täglichen Praxis kommt, wo ich glaube, das ganz gut einschätzen zu können, auch wie das in unserem Wahlprogramm steht, ist in der Energiepolitik, was da drin steht, ist grundrichtig. Und wenn da irgendjemand von der CDU sagt, das ist Staatswirtschaft, das stimmt nicht. Wir haben gerade in dem Bereich mehr Marktwirtschaft drin, als es jetzt ist. Und das sage ich als Anwender, der damit zu tun hat. Ja. So, die ganze Welt der Arbeit, also Mobilität, klar, haben wir eben darüber gesprochen, Mobilität, also in der erneuerbare Energien, Energiepolitik, also was Oberbegriff wäre, Wirtschaftspolitik ist mein Thema. Das sind die beiden Spezialgebiete. Was mich aber auch umtreibt, ist alles, was hier das Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten und Chefs betrifft, Mitarbeiter untereinander. Wie ist die Arbeit organisiert? Wir sind ja in Deutschland eigentlich super Teamplayer. Wir sind eine Turniermannschaft eigentlich. Und das sieht man daran, dass wir 4-mal Fußball-Weltmeister geworden sind, ohne Ronaldos, ohne Messis, sondern in der Teamleistung.
Mit Lothar Matthäus aber.
Ach, ja, okay. Hätte auch einmal getroffen.
Ich sag's ja nur.
Hier bei uns im Handwerk ist das auch wichtig, dass man im Team arbeitet, damit man gegen industrielle Prozesse eine Chance hat. Da braucht man gute Leute, die das machen. Und genauso haben wir tolle Ingenieurleistungen und exportieren deswegen sehr viel. Also das können wir gut. Aber ich bemerke, und das geht es anderen mittelständischen Unternehmen vor allen Dingen auch so, dass viele Egoismen sich entwickeln in den einzelnen Stakeholdern. Ob das jetzt von Gewerkschaften ist, von Unternehmensvertretern, von Verbänden oder auch einzelnen Menschen untereinander. Und das ist eine Gefahr. Das Da weiß ich nicht wie. Bei Energie weiß ich, was zu tun ist. Bei der Welt der Arbeit weiß ich nicht wie. Aber ich möchte auch daran mitarbeiten, dass dieses Miteinander am Arbeitsplatz, die Zufriedenheit und vor allen Dingen der Fachkräftemangel in Handwerk, der ist eklatant. Da tun mir ganz viele Menschen leid, ob auf dem Bau oder in einem Laden bei der Dienstleistung, die immer einspringen müssen, weil einfach nicht schnell genug Nachwuchs kommt und Leute nachwachsen. Das ist ein Problem. Da möchte ich mich auch drum kümmern.
Haben Sie denn eine Wahlkampfmanagerin, einen Wahlkampfmanager, jetzt so Terminplanung und so weiter da?
Manager nicht, aber Assistenten und Terminplanung, ja. Da läuft auch viel hier über den Kreisverband Mettmann, aber ich habe auch einen persönlichen jungen Mann, der mich unterstützt.
Okay, und was sind so die nächsten Termine jetzt? Was steht an im Juni, Juli, August? Es ist ganz viel Fußgängerzone und ganz viel Podcastgespräche.
Nee, also Fußgängerzone ist alles noch nicht geplant. Das möchte ich natürlich sehr gerne machen, aber man macht sich jetzt natürlich sehr viel Gedanken. Ist es mehr ein Online-Wahlkampf wegen Corona oder können wir endlich wieder in Präsenz? Ich hoffe, dass wir möglichst viel in Präsenz machen können. Online ist einiges vorgeplant, Insta-Live-Interviews zum Beispiel. Und ja.
Das heißt, im Insta-Channel eingerichtet und okay. Geben Sie da Paid drauf? Also so geben Sie da also Werbung drauf?
Nein.
Bezahlen Sie das?
Bei Insta?
Alles inbound?
Bis jetzt ja. Also bei Facebook sieht es wahrscheinlich anders aus. Da müsste also so eine Politikerseite noch gemacht werden. Das ist bisher mein persönliches Profil. Ja. Da kann man ja keine Werbung schalten.
Ja.
Sonst wäre das so, ja.
Ja, spannend. Auf was freuen Sie sich jetzt besonders die nächsten Monate?
Auf Podiumsdiskussion mit dem politischen Gegner.
Ah ja, okay, alles klar. Ich merke schon das Funkeln in den Augen. Und auf was gar nicht?
Auf was gar nicht? Auf wenig Schlaf freue ich mich nicht.
Der wird kommen.
Ja.
Ja. Da werde ich Sie jetzt gleich schlafen lassen. Ich bedanke mich für dieses Interview. Ich mache jetzt ein Ende Interruptus. Und ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Zeit. Das ist Mördergeschichte, finde ich, aus dem Bäckerladen. Ich meine, wir haben ja schon oft erzählt, aber wir haben sie uns hier nochmal erschlossen. Aus dem Bäckerladen in vierter Generation rein in einen Mega-Ladepark am Autobahnkreuz Hilden und rein in den Berliner Reichstag hoffentlich. Und drücke Ihnen dafür die Daumen und greif Partei in diesem Fall. Auf jeden Fall. Ich bin kein Journalist und kann das einfach tun. Ist mir egal. Und ich freue mich sehr, jetzt gleich unten in die Verkaufsstube zu gehen und meinen knurrenden Magen zu stillen. Und Ihnen alles Gute, auf bald.
Danke, guten Appetit.
Ja, das war die Episode mit Roland Schürn. Auch wenn ich kein grünes Parteibuch habe, so drücke ich ihm doch wirklich die Daumen, dass er es in den Deutschen Bundestag schafft im September. Und ja, wer weiß, vielleicht hört ihr ihn in der Fabrik im Herbst nach der Bundestagswahl ja nochmal wieder und wir erfahren, wie es denn für ihn so gelaufen ist. Abonniert einfach diesen Podcast und dann werdet ihr auch darüber informieren, wann es ein Wiedersehen mit Roland Schürn gibt. Ein Wiedersehen mit der Fabrik für immer gibt es natürlich in der nächsten Episode und mit der nächsten Episode startet unsere Sommerprogrammierung. Wir haben in der nächsten Episode eine kleine Collage an O-Tönen rund um das Thema Homeoffice. Und zwar haben wir tief in unser Netzwerk reingehorcht und random gefragt, was eigentlich die Pandemie mit dem Homeoffice-Bemühungen in den Unternehmen gemacht hat. Also drei Fragen haben wir gestellt. Wie war die Regelung vor der Pandemie? Wie während der Pandemie? Und mit was für Regeln plant ihr jetzt hoffentlich aus der Pandemie wieder rauszukommen? Da sind ein paar ganz interessante Antworten dabei und das gibt es in der nächsten Episode. Und danach folgen 4 oder 5, ist noch nicht ganz klar, Sonderepisoden zum Thema nachhaltige Führung. Das gibt es im Sommer. Bis dahin viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn natürlich wieder mit der Fabrik für immer. Ciao.